Hey, alle miteinander. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Sowohl live, auch als hier im virtuellen Raum. So, jetzt sind wir ja alle zu dritt zusammen.
Hallo.
Und genau, wie geht's euch? Was macht ihr so?
Jacqueline, willst du anfangen?
willst du erzählen, was gerade passiert ist, Jacqueline?
Okay. Ja, ich erzähle, was gerade passiert ist. Nee, also wir sind echt schon lange nicht mehr zusammen gewesen. Und dann sah ich Caro ein Bierchen trinken und meinte so, oh, ja, warum nicht, ne? Habe aber kein Bier da und habe irgendeinen Wein in meinem Kühlschrank, der kaltgestellt ist, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. Ich trinke nicht so oft Wein, also gar nicht eigentlich. Und er wurde von irgendjemandem mitgebracht. Ich habe den einfach aufgemacht, mir ein bisschen eingeschüttet, habe die Flasche mal mitgebracht, so auf den Tisch gestellt und gesagt, vielleicht trinke ich doch noch ein zweites Gläschen und schaue da drauf. Weil mir die Farbe auch total komisch vorkam. Es war jetzt kein Rotwein, kein Rosé, kein Weißwein. Und dachte mir so, hä, ist abgelaufen? Was ist denn das für eine Farbe? Es ist so traubensaftmäßig, ein bisschen heller. Na egal, auf jeden Fall guckte ich da drauf und da steht Schwarzriesling drauf von 1999 und habe mir jetzt gerade in den Arsch gebissen. Also 2020 ist ein besonderes Jahr und da können wir echt drauf anstoßen, dass wir das überlebt haben und durchgekommen sind und auch Paul hat sich auch gerade was zu trinken genommen. Und
ja.
Im Sinne von, dass wir so sehr privilegiert sind und auch viel Glück haben, gesund hier durchzukommen. Und darauf können wir anstoßen auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ein richtig komisches Gefühl, dass ich jetzt hier alleine sitze und einen über 20-jährigen Wein trinken muss. Und das Schlimmste ist, ich kann die Flasche nicht alleine austrinken und muss die jetzt einfach randomly wieder in den Kühlschrank stellen.
2020 Symbolbild.
Ja. Okay,
also,
auf jeden Fall, ich lasse es mir gönnen.
Ich war so ein bisschen in Berlin unterwegs und habe gemerkt, dass Leute wissen, das ist der letzte Abend dieses Jahr, wo sie wahrscheinlich zusammen feiern können. Und einige nutzen diese Gelegenheit auf jeden Fall.
Hm. Ja, und wie Jacqueline ja schon gesagt hat, habe ich schon mir jetzt ein kleines Bierchen aufgemacht. Das Quell Fresh Appenzeller Bier.
Mm.
Nice. Von dem Käfer zu dem Appenzeller.
Zu dem Appenzeller Bier. Es schmeckt komisch, aber egal. Es ist halt so, man nimmt, was man kriegen kann. Ne?
Also ich habe es auf jeden Fall genommen, was ich so aus dem Kühlschrank gefischt habe. Und ja, ist ganz lecker.
Ich habe einen Bullet Rye Whisky aus Illinois.
Hör auf, boah. Jetzt,
das ist tatsächlich gut. Das ist aus Illinois. Und ja, kann ich empfehlen.
Also es gibt ja doch was zu feiern heute, so wie es aussieht.
Ja, unsere Reunion.
Unsere Reunion.
Und unsere erste Folge seit gefühlte Ewigkeit. Und ja, es ist halt auch eigentlich viel passiert. Also nicht nur für uns alle natürlich mit Covid, was auch emotional uns zum Shaken gebracht hat. Aber auch beruflich und auch einige Veränderungen und personal issues also. Ja, Caro ist umgezogen, das hatten wir ja schon mal gesagt. Wo bist du hin, Caro?
So, ich bin jetzt hier in Zürich, lebe in einer jüdisch-orthodoxen Gegend. Das ist auch so irgendwie was voll Neues für mich, so viele offensichtliche Juden um mich rum zu haben. Das kennt man irgendwie nicht aus Deutschland. Und dann wird einem auch irgendwie bewusst, so wie weird in Deutschland das eigentlich ist, dass es nicht so viele Juden gibt, die so offensichtlich da durch die Gegend rennen. Jedenfalls habe ich das noch nie irgendwie in einer deutschen Stadt so erlebt wie hier. Ja, ich bin halt für einen Job hierher. Jetzt stehen wir vor Lockdown Light oder sind schon im Lockdown Light, was halt ein bisschen kacker ist, weil ich nicht irgendwelche neuen Homies auf den ganzen Feiern finden kann, sondern ich muss irgendwie anders Leute finden. Zum Beispiel über Dating-Apps.
Oh.
Gute Überleitung.
Ja.
Beste.
Da kommen wir der Sache schon mal näher, und zwar zu unserem heutigen Thema, worüber wir eigentlich schon gesprochen haben. Denn was wir hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon noch so gemacht haben, ist, und zwar waren wir eingeladen zu einem Festival in Hamburg. Und ja, Caro war leider nicht dabei. Und da dachten wir, wir machen das einfach trotzdem und laden noch eine Gästin ein.
Ja, was war und das vielleicht kurz zum Festival, genau, Fluktoplasma hieß es. Es ist das Festival für eine diverse Stadtgesellschaft. Und es ging 6 Stunden lang, es gab ganz, ganz viele Events, künstlerische Performances, Filmvorführungen und ja, und wir, genau, wir wurden auch eingeladen, was sehr, sehr schön war. Danke nochmal an dieser Stelle für die Einladung. Das Thema war Datinghölle.
Hölle. Ich wollte ja, das haben wir nicht gemacht, dass wir halt das Lied einspielen. Aber scheiße, wie geht das denn?
Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle?
Hölle. Klar, anyway, ich hätte es witzig gefunden. Und dann wären wir, also in Nicht-Corona-Zeiten, wären wir halt so reingelaufen, wie so in so einem Stadion. Und dann hätten alle gerufen, so, Hölle. Und dann hättet ihr angefangen, oder wir hätten angefangen, das Gespräch zu haben. Vielleicht erzählt ihr mal kurz, wer Anna ist.
Genau, wo wir bei dem Thema sind, haben wir gedacht, wir laden wen ein. Und unsere Wahl fiel auf Anna Duschime ein. Und ja, erzähl noch mal was über Anna.
Genau, Anna Duschime ist in Ruanda geboren, in Großbritannien zur Schule gegangen, hat im Ruhrgebiet Abitur gemacht und in den Niederlanden studiert. Danach verschlug es sie nach Berlin, wo Stationen bei ResearchGate und BuzzFeed folgten. 2016 übernahm sie bei der Agentur Stoyo die kreative Leitung. Seit September 2019 ist sie Redaktionsleiterin bei der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein, die verschiedene Formate für Funk, ARD und ZDF produziert. Sie ist so ein Drittel des Politik- und Popkultur-Podcasts Hart und Fair. Sie schreibt zudem noch für Zeit Online, BuzzFeed, Was wäre wenn Magazin und ihre Taz-Kolumne Bei aller Liebe erscheint alle 2 Wochen. Und deswegen dachten wir auch, dass wir sie einladen sollten, weil tatsächlich ihre Kolumnen bei uns hängen geblieben sind. Also wir haben sie total gefeiert. Und eigentlich hat uns tatsächlich Caro darauf gebracht, da sie so sehr feiert. Und dann haben wir sie natürlich auch sehr gefeiert, als wir sie gelesen haben.
Ja, ich bin auf jeden Fall Anna-Fan. Und Anna hat mich auch würdig vertreten als Dauer-Single. Okay, ich weiß nicht, ob sie wirklich immer Dauer-Single ist, aber ich glaube, sie hat da schon so die Würze des Singles reingebracht. Wie war es für euch? Wie war das Fluktoplasma live vor Leuten sitzen und Podcast aufnehmen? War das geil?
Auf jeden Fall. Und noch als Ergänzung zu Anna, Team Rhonda. Und Team East Africa.
Ja, auf jeden Fall. Es war eigentlich ein Zufall. Es sollte jetzt nicht so klingeln, als würde... nein, natürlich nicht.
Wir haben keine Jackpot.
Nur East Africans einladen?
Das stimmt ja.
Nein, wenn ihr in die Chronik reinschaut, war das doch gar nicht so. Oder bisher. Oder?
Doch.
Vielleicht ist das ein Ding.
Nee, aber tatsächlich, das war ist echt ein cooler Zufall. Und nee, Caro, das war eine würdige Vertreterin für dich. Und aber trotzdem hast du uns gefehlt, weil es ist ja nicht Matatu Podcast, nur weil wir eine Gästin haben, weil Matatu Podcast sind ja wir drei. Du hast ja reingehört, yeah. Caro.
Ja, genau,
ich meine, wie war das für dich eigentlich, uns zu hören und zu wissen, dass wir eigentlich in einer Live-Sendung waren? Und wie sind wir rübergekommen für dich?
So, also ihr habt mich sehr stolz gemacht. Ich hatte das Gefühl, ihr hattet Spaß. Und es hat super Spaß gemacht, euch zuzuhören und genau, zu hören, was ihr sonst so sagt, wenn ich nicht dabei bin. Und ja, ihr habt ja begonnen mit zwei Begriffen jeweils zu Datinghölle. Könnt ihr nochmal die Begriffe sagen, die ihr beide hattet?
Genau, wir fanden das eigentlich ganz witzig, das in zwei Begriffen oder zwei Wörtern darzustellen, was wir oder was für uns Datinghölle bedeutet. Jeder hat ja irgendwie seine eigene Erfahrung gemacht, einfach um das Thema zu spezifizieren so ein bisschen und herauszufinden, wo wir anknüpfen können zum Beispiel. Paul, was hattest du denn gehabt?
Meine zwei Wörter waren verwechselt werden.
Und ich hatte Fetischisierung und Sexualisierung.
Wow, also da kann ich bei beidem irgendwie so anknüpfen, weil ich auch fetischisiert worden bin. Surprise!
Ja, wait, aber Anna hat ja natürlich auch ihre zwei Wörter gehabt.
Okay,
ja.
Was waren Annas Wörter?
Surprise, Fetischisierung und?
Humorlosigkeit.
Genau, was ich natürlich bei ihr ja, das verstehe ich bei ihr. Also hallo, so humorvoll wie sie ist und dann hast du so eine Trantüte vor dir sitzen, ey.
Damn. Ja, okay, dann kann ich mit allen Begriffen, die ihr hattet, so total viel mit anfangen. Also von so Get-Out-Moments, wo man merkt, okay, die Person hat so eine ist serielle schwarze Frau, Data oder das verwechselt werden hatte ich auch. Ich hatte der erste Typ, in den ich so richtig verknallt war. Irgendwie hatte ich dann irgendwann mal was mit dem und war so, oh mein Gott. Und er so, ja, wir haben uns doch bei der ersten Eröffnungsfeier schon gesprochen. Und ich war so, ich war gar nicht da. Und so, und so solche Sachen sind mir schon passiert. Deswegen so das Verwechseln kenne ich halt auch. Und humorlos, mein Gott, ja, wir sind, ich glaube, alle sehr witzige Menschen. Und dann ist es halt natürlich hart, uns zu übertreffen.
Ja, dann kommen wir halt mal zu dem ernsteren Teil, was natürlich uns alle betroffen hat oder immer noch betrifft. Und zwar als schwarze Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ist natürlich Fetischisierung kein fremdes Wort für uns alle. Und da sind wir auch ausführlich ins Thema reingegangen und vielleicht können wir einfach mal reinhören.
Jo, let's go!
Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr froh über meine FreundInnen, die mir tatsächlich alles erzählen und speziell, wenn es um die ganzen Tinder-Dates geht oder generell Dating, weil wie gesagt, ich, nicht leider Gottes, habe ich es nicht leer gelernt, durchgemacht, aber schon, manchmal hat man will immer das haben, was man nicht hatte und das Dating, ja, das hätte ich auch schon oder würde ich auch gerne bisschen mehr erleben. Und deswegen freue ich mich immer auf die heißen Stories meiner Freundinnen.
Das höre ich immer von allen Leuten, die in Langzeitbeziehungen sind, dass sie das so, oh, ich finde das so schade, dass, ja, okay, dann break up with him then. Dann kannst du auch daten.
Schreib die eigene Story.
Break up with him, sis. Nicht du speziell, aber das ist wirklich so. Das sagen so viele Leute, die seit 11 Jahren in Beziehung sind. Und manchmal denke ich, fühle ich mich so als Single, als inoffizielle Single-Vertreterin. Hat mich keiner gemacht, habe ich mich einfach selbst dazu ernannt, aber dann so ein bisschen verarscht, weil ich mal denke, das kannst du jederzeit ändern. Mhm. Trust me, du kannst sehr schnell Single werden. Also mach doch.
Kann man auch jederzeit in eine Beziehung reintapfen?
Das
und
ist viel schwieriger, ja. Finde ich. Ja.
Aber das Dating ist auch schwierig, habe ich gehört. Ist es nicht, oder?
Ja, das stimmt.
Also das Plan auch. Also es gibt ja Leute, die daten nicht nur eine Person, sondern tatsächlich so Freitag, Montag oder das Wochenende dann die Person und Tinder, oh mein Gott, habe ich den, also
so Dating-Freizeitstress oder was?
Ja, es ist, also Dating kann ich mir auch so vorstellen als so ein Hobby.
Das weiß ich nicht, also kommt drauf an, wie man es, so habe ich es noch nie betrachtet, aber es könnte tatsächlich
aber die, ich meine, die Sport sein. Ja, die Gesellschaft, ich meine, wie denken die über uns Millennials eigentlich?
Ja.
Die ganze Dating-Kultur haben wir so auf den Kopf gestempelt bekommen, ihr datet ja nur, ihr habt daran Spaß, ihr wollt gar keine Langzeitbeziehung
keine
oder
Bindung eigentlich.
Ihr könnt das gar nicht. Nee, ihr wolltet das, ihr könnt das gar nicht. Das
finde ich eine komische.
Komisch, oder?
Ich glaube, das stimmt auch nicht so richtig, weil wie gesagt, oder vielleicht sind alle meine Freunde vergeben, nur ich nicht oder so, aber ich habe das Gefühl, dass super viele Leute in unserem Alter eigentlich seit 5 Jahren, seit 6 Jahren, seit 10 Jahren, seit 11 Jahren in Beziehungen sind. Mhm. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es ist so diese komische Mär von bindungsängstlichen Millennials. Weiß ich gar nicht, ob ich das richtig glauben kann.
Okay, eben.
Ja, das ist ein Mythos dann. Von den Eltern, von der Elterngeneration ins Leben gerufen.
Ja, dann lass uns doch einfach drüber reden, wie es eigentlich wirklich ist. Was sind unsere tatsächlichen Realitäten, Lebensrealitäten? Ein bisschen haben wir ja schon drüber oder angefangen, drüber zu sprechen. Aber gehen wir mal auf die zwei Wörter ein jetzt. Seid bestimmt gespannt, was wir damit meinen. Anna, du hattest Fetischisierung genannt. Mhm. Und ich habe mir das Wort ausgesucht, weil es tatsächlich nach einer Hölle klingt. Gerade für schwarze Personen kann dieses Höllenfeuer schon ein paar Grade mehr haben oder mehr sein. Und ja, gerade in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft ist es sehr, sehr schwierig als Frau, als schwarze Frau, sich in dieser Dating-Kultur zu bewegen. Was meinst du damit, mit der Fetischisierung?
Also ich habe irgendwann mal versucht, so eine Checkliste zu entwickeln, damit man vor einem Date oder idealerweise in der Phase, wo man sich gerade so ein bisschen kennenlernt, miteinander spricht, schon so ein bisschen raushören kann, ob da so Tendenzen sind zur Exotisierung mhm. oder Fetischisierung. Und es gibt so ein paar Hinweise manchmal. Mhm. Ja, wenn jemand irgendwie so sehr auf deine Herkunft oder viel auch über Wurzeln spricht. Du hast es vorhin auch gesagt, das ist gar nicht shady gemeint. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wer es sagt, finde ich. Aber wenn jetzt, sage ich mal, mein Date ein weißer Typ ist und er redet sehr viel über meine Wurzeln, sehr viel über meine Herkunft, dann bin ich schon mal so ein bisschen, es ist noch kein Red Flag, aber es ist so ein Orange Flag, würde ich sagen. Okay. Das bewegt sich schon mal in die falsche Richtung. Genau, und das ist mir schon häufig passiert, dass, obwohl wir uns ganz gut verstanden haben, dann am Ende irgendwie dann sowas kam, so der Satz: Ach, ich hatte ja noch nie was mit einer Schwarzen. Mm. Dann so, okay, Zahlen bitte, ich hau jetzt sofort ab. Und du merkst, dass dann die Leute gerade irgendwie sowas abhaken wollen. Das ist ein Erlebnis, das ist ein Abenteuer für sie. Das hat nichts mit dir als Person zu tun, das hat nichts mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit irgendwas zu tun, sondern wirklich nur damit zu tun, dass du könntest jede andere beliebige schwarze Frau sein. Das ist im Grunde irgendeine Kategorie, könnte auch eine Kategorie sein, die sie bei YouPorn auswählen, so ungefähr. Nichts gegen YouPorn, aber und dann, ich finde, wenn man halt dieses Gefühl bekommt, dann also ich finde es wirklich, also wir reden da jetzt relativ locker irgendwie darüber, ich finde es, also ich frage mich, was macht das immer mit einem, wenn du das Gefühl hast, dass du immer nur also für sowas dienst, um eben irgendwie so eine Projektionsfläche für irgendwelche komischen Wünsche oder unausgelebten Fantasien von Menschen zu sein und eben halt nicht als Person begriffen wirst. Und deshalb ist das wirklich meine Form der Dating-Hölle, weil es mir mein Menschsein ein Stück weit abspricht, finde ich. Nee, ordne komplett. Mich sofort irgendeiner Kategorie zu und in dieser Kategorie machen Menschen diese Dinge und es hat eben nichts mit der Person selbst zu tun. Und das finde ich, ist echt so eine perfide Form der Unsichtbarmachung, aber gleichzeitig auch hyper sichtbar zu sein, weil es geht ja nur um mein Aussehen dann in dem Moment. Genau, darum ist das die absolute Hölle für mich.
Verständlich, ja. Wahrscheinlich habe ich auch für mich dann auch diese Wörter benutzt, wenn es darum geht, ich hatte, also es ist verständlich, also was kann es Schlimmeres geben? Klar, du kannst Menschen daten, aber wenn du natürlich auch dann zum Objekt wirst, in dem Sinne.
Ja, auch für so Projektionen, ne?
Projektion, genau.
Also ich habe
im Sinne von auch, also die, als die Beyoncé, die man sich immer gewünscht hat, dann dazu stehen.
Also ich finde das zum Beispiel, bei mir war das so, habe ich relativ früh gemerkt, dass Leute auch noch Charakter, es ist ja nicht mal das Aussehen, es sind Charaktereigenschaften, das ist Rassismus eigentlich, aber Charaktereigenschaften auf eine Person projizieren.
Ja.
Die sie quasi zu performen hat oder, weißt du, so Vorstellungen, also auch bei schwarzen Männern, dann, dass da ganz viele Vorstellungen herrschen. Ja. Und ich habe echt das erlebt, also, ne, dass Leute dann denken, also davon ausgehen, dass ich so und so und so bin oder das und das und das mag, dann da ihre Enttäuschung sein, wenn du es nicht bist.
Wenn du es nicht bist, ne? Genau.
Aber auch andersrum Angst vor dir haben.
Ja.
Also dann dich sogar meiden oder eindeutig zeigen, dass sie nicht irgendwo in deine Nähe kommen wollen.
Ja, ich bin ja angenommenen Charaktereigenschaften. Genau, das sind aber auch die Vorbilder und diese Projektion, die haben.
Ja.
Das sind die Bilder des schwarzen Mannes zum Beispiel. Ne? Er gilt halt vielleicht als Player, gerade in dieser Hip-Hop-Kultur, R&B-Szene. Ne? Dann hast du halt wie so einen Stempel aufgeklatscht bekommen. Oder ich habe früher gerne R&B, Hip-Hop gehört und war auch in diesen Clubs.
Ja.
Es waren halt meine Vorbilder, es waren halt Menschen, die haben Musik gemacht, die ich gerne gehört habe und sahen vielleicht auch so aus wie ich und haben vielleicht so ein bisschen kulturellen Hintergrund gehabt. Und da habe ich mich in der Szene gerne bewegt und
hatte Männer, auch schwarze Männer, die tatsächlich hinter mir her waren, weil sie aus den Musikvideos es so kannten. Also da ist ja immer so eine Leitzkind dabei, die ganz cool ist. Oder eine Latina, die so ein bisschen ihren Hintern wackelt. Und dann, genau, das ist schmerzhaft. Also es gab von beiden Seiten halt immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, auch wenn es darum geht. Dann sprichst du halt mit der Person, sag ja, meine letzte Freundin, ja, ihre Eltern, der Vater, der war aus Togo und die Mutter aus, und dann, ja, und die davor, ja, also die war aus Ghana, also der Papa war aus Ghana und ja, weißt du so, und dann war so, okay, gut, das geht in die gleiche Richtung.
Was ist, das werde ich oft gefragt und ich habe noch keine richtige Antwort darauf gefunden oder ich habe sie wieder vergessen, weiß ich nicht, aber was ist denn, ab wo hört Typ auf und beginnt Fetisch? Weil viele Leute sagen dann ja, ja, aber ich stehe halt nun mal auf braunhaarige. Mhm. Und ich finde, dass, also Haarfarbe geht, aber Hautfarbe, finde ich, kann man nicht sagen, oder? Oder wie seht ihr das? Ich finde es auf jeden Fall problematisch, wenn jemand sagt, ich stehe halt nun mal auf Schwarze. Hm. Oder bin ich da irgendwie...
Sehr, sehr schwierig. Ich bin hier aufgewachsen und habe natürlich auch weiße Freundinnen, also gute Freundinnen. Und die bewegen sich auch in der Szene und finden schwarze Männer attraktiv. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich dem Ganzen, was ich dazu sagen kann, beisteuern kann, weil ich kenne sie ja. Ich kenne sie so lange und sie ist ja auch mit mir befreundet.
Ja.
Warum soll sie nicht auch einen schwarzen Mann als gut finden? Weil sie, also, okay, mag mich, weil ich halt Jacqueline bin.
Ja, sie mag mich, weil
ich schwarz bin. Genau. Aber ich weiß auch, klar, Ich weiß nicht, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, ich finde halt auch immer so ganz, 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 ganz schwierige, also Wörter überhaupt, wenn ich hier das also erklären möchte. Klar, erkläre ich hier das und meinte, ja, oh, nicht schon wieder. Also, meine, warum gehst du mal nicht auf die andere Seite, ne? Ja, aber dann hat sie dann schon ihre Erklärung dafür, ne? Ich mag's halt einfach so, ne? Ich mag mich halt einfach in dieser Kultur, in dieser Szene bewegen und da sind halt einfach die Menschen, die halt da sind, so, ne? Das ist sehr, sehr schwierig, weiß es nicht.
Ich glaube, man muss halt echt viele Fragen stellen und sich dann irgendwie austauschen, um rauszufinden, aus welchem Grund man das gerne macht. Also niemand von uns will ja irgendwelche Dating-Präferenzen policen. Also Leute können daten, wen sie wollen. Mhm. Aber wenn man halt das Gefühl hat, dass es problematisch wird, gerade wenn das im eigenen Freundeskreis ist, dann finde ich, hat man schon auch das Recht, Fragen zu stellen.
Yeah.
Dass man dann halt irgendwie gemeinsam vielleicht rausfindet, why, girl? Warum?
Ja, vielleicht einfach ein Bewusstsein herstellen und ne, wenn sie das im Hinterkopf behält, dass es halt problematisch ist oder dass es Sachen gibt, die problematisch sind und man darüber sprechen kann, dann finde ich es eigentlich ganz legitim. Yes. Ja, es muss einfach nur besprochen werden.
Ja, es hat ja auch damit zu tun, ich meine, wir sind uns jetzt alle drei einig auf der Bühne, es ist verletzend und ich hätte es natürlich gerne, wenn eine Person quasi aus dem Umfeld dieser Person ihr das mal sagen würde und dass ich das nicht machen muss.
Ja.
Andererseits gibt es vielleicht auch Leute, die es weniger stört. Dann gibt es auch noch so ein paar andere Sachen, wie ist man, wie ich jetzt, als ich aufgewachsen bin, ich bin übrigens im Norden auch aufgewachsen, unter anderem, umgeben ist von fast nur weißen Leuten.
Ja.
Oder ob man sich in einer, keine Ahnung, Community bewegt, wo auch weiße Leute vorkommen. Das ist nochmal ein feiner Unterschied. Und so, ne? Also dieser mehr auch Belagerungszustand und wenn Leute mit ihren ganzen Projektionen auf dich zukommen, ist das auch nochmal was anderes.
Ich glaube auch, also ich empfand vor allem das Gefühl, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, ich sag mal Ruhrgebiet, aber eigentlich ist es am Niederrhein, wurde mir neulich gesagt, dass ich aufhören soll, Ruhrpott zu
kriegen. Ich auch. Also nicht aufgewachsen, aber ey. Wirklich? Wo denn?
Neukirchen-Flöhen, du?
Nein, ich war 7 Jahre in Krefeld.
Was hast du in Krefeld? Oh Gott.
Okay,
kein Mensch verirrt sich jemals nach Krefeld oder Neukirchen.
Und
Neukirchen-Flöhen ist noch schlimmer. Ist aber noch kleiner und ist einfach an der A40 und hat einen McDonald's. Das war's.
Aber die Grenze zu Holland ist in 10 Minuten, 20 Minuten oder
20 Minuten ist man in Holland. Aber das ist jedenfalls auch sehr, sehr weiße, also weiß dominiert, fast keine, ich glaube, wir waren die erste schwarze Familie in dem Ort und natürlich beeinflusst das Datingverhalten, aber auch so ein bisschen deine Toleranz für dumme Fragen oder für eventuell auch Übergriffigkeiten. in dieser Hinsicht. Und wenn du dann halt irgendwie in einem größeren Ort dann bist, wie Berlin oder eben innerhalb der Community zum Beispiel, dann sind das schon wieder dann andere Fragen und andere Situationen. Und da muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Und aus Neukirchen hatte ich das, dass weiße Leute, jetzt ganz grob zusammengefasst, nicht so fetischisiert haben. Und schwarze Leute die ganze Zeit gesagt haben, so, warum hängst du nur mit Weißen rum? Und ich war so, wow, I guess I'm gonna go on the Internet then. Ich habe die ganze Zeit nur in meinem Zimmer rumgehangen. Im Internet Zeit verbracht, weil beides irgendwie nicht so richtig geht.
Ja, ich bin auch so ähnlich in einem Dorf im Osten aufgewachsen, in Sachsen. Und da war das tatsächlich so, ich habe keine Fetischisierung in dem Sinne empfunden, sondern eher so ein, eine Abneigung, wenn das Publikum da war,
ja.
Und eine Fetischisierung, wenn keiner da war. Also, zum Beispiel
eine Klasse,
ja, so, ich habe so Liebesbriefe bekommen und wenn einer mal den in die Hand bekommen hat, bevor er bei mir angekommen ist, dann war so, ja, Tom hat Jacqueline einen Liebesbrief geschrieben. Nee, habe ich gar nicht, aber eigentlich, natürlich hat er mir einen geschrieben, aber würde es niemals zugeben. Und das hat sich wirklich sehr, sehr lange so hingezogen, bis ich dann halt weggezogen bin. Also es war durchweg, ich war klar jünger und unter 18 und da war es jetzt nicht mit so Dating, aber es war schon so, okay, gut, auf wen kann ich denn stehen oder wen darf ich denn, mit wem darf ich abhängen, wer mag denn mit mir daten? Und
das ist so, das tut auch so weh, gerade in der Schule hängt ja so dein Ansehen und dein soziales Kapital extrem davon ab, wer auf dich steht und wer dir Liebesbriefe schreibt. Und du, also das macht ja auch was mit deiner Wahrnehmung und mit deinem Selbstbewusstsein.
Ja, so eine Pubertät. Ja, und dann kam das total Extreme, was ich schon erzählt habe, dann in NRW, dann war es ein bisschen diverser, ne? Ja. Man konnte nach Düsseldorf, nach Köln und dann auf einmal waren die ganzen schwarzen Männer da. Alle schwarzen Männer.
Aber
Beyoncé hier, Beyoncé da. Und dann sag ich, was ist denn hier? Was ist hier los eigentlich? Wo ist denn hier die Balance? Ne? So ein bisschen. Genau. Das ist schmerzhafte Erfahrung, aber das haben wir alles mit unter 30 erfahren. Ja, es zieht sich immer noch bis heute. Aber mit über 30 sind wir alle drei. Ne? Da kommen schon.
Okay, jetzt hast du es verraten.
Ja, komm.
Kein Problem.
Denn aus einer Kolumne habe ich das.
Scheiße.
Das ist offen.
Ich vergesse sehr oft.
Und hat sich was geändert? Also wie ist das Datingverhalten? Also es ist schon, entwickelt man dann so ein Bewusstsein, mehr dafür, oder die ganze Afrokultur wird ja eher gefeiert auch, ne, und das Blackness und es gibt halt so ein Movement irgendwie und hat sich das auf unser Datingverhalten positiv, negativ ausgewirkt und das Alter generell. Es ist anders.
Ja.
Ja, also wie gesagt, eine Kolumne habe ich, Kolumnen habe ich ja gelesen und da fand ich eine Sache sehr interessant. Und zwar ging es um aus der Kolumne voll verpennt, wo du über deinen 32. Geburtstag schreibst.
Yes.
Und zwar habe ich da ein kleines Zitat vorbereitet. Angst vor der Zukunft.
Oh Gott.
Ü30. da würde ich gerne drauf vorlesen, ganz kurz.
Ja,
was ist, wenn ich niemals einen Partner finde? Will ich überhaupt einen? Will ich lieber Ruhe tanken an einem See oder Drogen nehmen und mit Unbekannten auf Tanzflächen rummachen? Das ist etwas, was ich sehr interessant fand, die Frage sich zu stellen, besonders wenn man dann von der Gesellschaft diesen Druck erhält, sich mit ab 30 sich solche Gedanken, solche Fragen zu stellen. Und ich muss dazu sagen, es ist mir nicht mit genau zum 30. Geburtstag dann eingefallen, oh, ich müsste jetzt mal drüber nachdenken, aber es kommt einfach automatisch.
Ja.
Also wie du schon gesagt hast, die Familie, die da auf einmal so Druck macht und jetzt sofort, ne? Du hast studiert, du hast das, du hast einen Job, bam, wo ist dein Kind, wo ist dein Mann, bist du verheiratet? Und ich weiß nicht, ob das nur wir Frauen sind, aber auch Männer so einen Druck verspüren, aber ich als Frau würde sagen, schon, und mit meinem kulturellen Hintergrund auch.
Aber der Druck, wir hatten ja vorhin über den Druck, der von den Eltern oder von der Familie ausgeht, gesprochen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass der Druck so ein bisschen
wie oft ich jetzt ein bisschen gesagt habe, ich fange mal an. Ich habe den Eindruck, dass der Druck jetzt auch von Kollegen, von Freunden kommt. Also es ist ein anderer Druck natürlich als Eltern, weil die können jetzt ja nicht einfach geradeaus fragen, so was geht, wann willst du mal eine Beziehung irgendwie eingehen. Aber man merkt schon, das meinte ich dann auch in der Kolumne, so ein bisschen extrem, als ob es nur diese zwei Pole gibt. Natürlich gibt es auch irgendwas zwischen Ruhetanken an einem See und mit Unbekannten auf einer Tanzfläche rummachen und Drogen nehmen. Aber ich finde das irgendwie spannend, dass es sich so verschoben hat, dass man manchmal jetzt vor den Freunden, die dann irgendwie erzählen, wir sind in Brandenburg Pilze sammeln und man liegt irgendwie so verkatert im Bett mit Tiefkühlpizza und fragt sich so, okay, welcher Lebensentwurf ist jetzt irgendwie der bessere? Tiefkühlpizza auf jeden Fall.
Die Tiefkühlpizza.
Aber versteht ihr was? Habt ihr das auch? Dass ich, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich das Gefühl habe, so, boah, warum erzählt mir jetzt meine Kollegin schon wieder, dass sie nach Brandenburg spazieren geht? So will sie mir irgendwie implizit was sagen? Oder ist das mein eigener Druck, der dann irgendwie immer mehr wächst? Weil mit meinen Eltern berühren sich ja unsere Lebensrealitäten jetzt nicht mehr so doll, außer wenn ich halt zu Besuch bin. Wie ist das denn? Ist das bei euch auch so, dass es sich mehr so anfühlt, dass es jetzt so von Kollegen, von der Peer Group kommt, als von den Eltern?
Ja, in einer Beziehung zu sein, ist dann auch wieder,
dass du in einer Beziehung
bist. Es ist aber tatsächlich nicht nur Single-Dasein. Empfindet man so einen Druck, also kriegt man so einen Druck zu spüren von außen, auch von Kollegen, aber auch in einer Beziehung, weil dann kommt nämlich die nächste Frage, so, oh, ihr seid schon so lange zusammen, was ist denn hier los? Mach mal, wo sind die Kinder? Was ist mit Hochzeit? Was ist mit Hausbauen und so weiter?
Und auch von Freunden kommt das?
Also schon, was soll das?
Ja.
Kommt bald eins, verfliegst du 7. Jahr, dann ist eh alles vorbei, mach mal schnell. So, ne? So ungefähr.
Ja.
So einen kleinen Druck verschüttet man schon, aber ich weiß nicht.
Wie ist es bei dir?
Ich bin auch schon länger in einer Beziehung. Und
das habt ihr mir alles nicht gesagt, bevor ich hingekommen bin. Ich wusste nicht, dass ich
Single-shamed
werde.
Ja, Caro.
Überhaupt nicht. Es ist ja eher so, genau, wir in Caro ein.
Ja, Caro. Wenn ich das sagen darf, Caro. Nee, Quatsch. Caro ist dann immer, ja, ich amüsiere mich immer sehr, sehr, sehr mit ihr, weil sie ist natürlich so, Single-Dasein hat sie schon genossen und positiv, negativ, aber auch ne, so ähnlich wie du vielleicht, was man so aus der Kolumne herausfinden kann. Und deswegen fand ich es einfach interessant, weil Caro nicht dabei sein kann und auch mal so eine Perspektive zu hören, auch mitunter natürlich. Und du kannst dich natürlich auch mit Caro dann...
Ich bin Team Caro.
Tut aber mir leid.
Ich habe dich unterbrochen.
Überhaupt nicht, ja. Also aber es ist genauso ähnlich. Also das ist dann nur so... dann geht's ja weiter und dann, also es ist dann so, keine Ahnung, ich erlebe auch, wie so erste Leute so ernste Dinge machen, wie schon überlegen, ein Haus zu kaufen oder sowas oder keine Ahnung, zusammenzuziehen und so weiter und so fort. Da es ist indirekt natürlich, wobei ich muss aber auch sagen, in Berlin ist es echt bei mir in meinem Freundeskreis krass
divers.
Und deswegen entsteht das vielleicht auch nicht. Muss aber auch sagen, ich habe mit den Leuten von früher jetzt, die auf dem Land jetzt zum Beispiel mit mir aufgewachsen, nicht mehr so krass viel zu tun. Ja, weiß nicht, ob das vielleicht auch etwas damit zu tun hat, so was Lebensentwürfe angeht und sowas. Ne?
Stadt-Land-Unterschiede oder was?
Ja, oder Region und je nachdem, wo man auf dieser Konservativskala ist. Also ich weiß, dass viele jetzt aus meinem Jahrgang vielleicht auch schon wirklich so seit Jahren schon ein Haus besitzen oder diesen stetigen Job geheiratet haben, Kids haben. Und deswegen bin ich ja auch nicht da, wo ich bin. Ich bin ja nicht in Ostfriesland.
Das hat man ja auch aus gutem Grund sozusagen entschieden.
Genau.
Ja. Aber ich muss auch sagen, wenn ich vergleiche, ich kriege die Frage weniger als zum Beispiel irgendwie meine Partnerin, die ich hatte. Oder habe. Es ist schon ein bisschen, also immer noch so krass genderlastig.
Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch.
Ich kann so auf mein Leben chillen, mehr oder weniger. Ich muss aber dann, du weißt nicht, bei mir sind dann die Fragen mehr, genau, aus dieser Karriereperspektive oder sowas. Ich habe vor 2 Jahren komplett alles geändert, meine Ausrichtung und so. Und die meisten haben mir davon abgeraten. Also ich habe früher irgendwie was anderes gemacht, habe gedacht, ich mache jetzt Journalismus, war schon über 30 und da war das so, was machst du da?
Das ist echt witzig, auch so ein Vergleich mit meinem Bruder. Also er kriegt natürlich nicht solche Fragen gestellt. Wir sind andere Fragen, auch wirklich die Karrierefragen, weil er hat also so ähnlich auch seine Karriere geändert mit über 30 und das war so, ja, toll, super. Hätte ich das gemacht, so, was? Du, das machst du jetzt? Wie lange willst du das denn machen?
Wann willst du dann Kinder?
Ja, genau. Aber ihm ist es so super toll und ja, ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist.
Es ist unterschiedlich.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Ja. Leider ist es so, genau. Aber kommen wir mal zurück zum Dating. Ne? Wir haben jetzt über Beziehungen und was man so erwartet oder was für Erwartungen an uns gestellt werden. Aber die Erwartung an Dating geht ja trotzdem weiter. Es gibt ja auch ein anderes Level.
Dieses Gesellschaftliche oder was?
Ja.
So dieses, ja stimmt, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Ja, dass die Erwartung auch steigt. Also okay, ich habe auch eine Kolumne von dir gelesen, wo es so irgendwie um diese Tütensuppe ging und dieser Vergleich, man soll ja nicht Single sein. Und ja, darauf habe ich dann darüber nachgedacht, es gibt ja auch wirklich eine ganze Industrie von so Dating, also Dating ist, also mit vor allem der technischen Entwicklung so etwas geworden, es gibt tausende von Apps, es gibt, es sind ja sogar irgendwie so class-verbundene Elemente mit drin, nur Eliten hier und dann, also es gibt eine Ökonomie und es ist immer die Frage, was das Ziel dieser Ökonomie ist, also soll das Ziel quasi sein, dich aus diesem anderen Markt, also dem Single-Markt, rauszunehmen oder sowas. Ja. Also das ist ja auch noch Teil des gesellschaftlichen Drucks.
Oder
das
eher
ist ja so ein Kreislauf, ne? Also klar, die Leute, die dann irgendwann nicht mehr Single sind, sind dann in einer Beziehung, aber dann trennen sich wieder die Nächsten und rutschen dann in diesen Single-Markt.
Ach so,
ja. So, dass die,
stimmt, ja, nee, das stimmt. Ja.
Weil natürlich, also die Dating-Ökonomie hat kein Interesse daran, dass der Dating-Pot irgendwann gleich null ist. Wird aber auch nicht passieren, weil das halt immer wieder,
genau,
das weitergeht.
Und macht es dadurch, dass sie dieses Bild reproduzieren, dass man nicht Single sein sollte. Deswegen sollte man in diese reingehen wieder, also in diese App-Welt.
Ja.
Und
ich glaube, es gibt ja auch so sehr viele unterschiedliche Botschaften. Also ich habe mich, die Kolumne, die du ansprichst, da habe ich mich an dieser unsäglichen Parship-Werbung abgearbeitet, die irgendwie sagt, Single ist Tütensuppe und oder Beziehung ist Candlelight Dinner.
Genau so.
First of all, schade. Was ist an Tütensuppe so falsch? Und außerdem, Candlelight Dinner kannst du doch auch machen, wenn du Single bist. Also irgendwie diese komische binäre Unterteilung zwischen geil und irgendwie nicht so geil, fand ich so auch einfach aus der vom Messaging her so faul. Also sucht euch irgendwie was anderes aus. Und dann gab es vor ein paar Jahren eine Tinder-Werbung, die aber Single sein als irgendwie so schon ein bisschen cool dargestellt hat. Und dann denke ich halt immer so, okay, ihr müsst euch einig werden, was ist es? Also ist es geil oder sind wir irgendwie, sollten wir gesellschaftlich geächtet werden?
Ja, oder Bumble oder so, finde ich eigentlich auch ganz gut. Also wenn ich Single wäre, also ich habe sie runtergeladen, aber nur so aus Interesse.
Ich werde es nicht mal mehr
Nein, nur so, weil ich einfach wissen, und ich folge denen auch auf Instagram, ganz ehrlich, weil die auch eine eigentlich ganz coole Message haben und auch so ein bisschen der Feminismus im Vordergrund steht, wie vielleicht so ein Date oder Sachen, die nicht angesprochen werden sollten, und die machen solche Sachen sichtbar und das finde ich eigentlich ganz gut und der Gesellschaft auch angepasst. Also es gibt auch solche Plattformen und solche Dating-Apps.
Das ist auch von der ehemaligen CMO von Tinder gegründet worden, die bei Tinder so ein ganz schreckliches Erlebnis hatte mit den CEOs. Und dann ist sie rüber und dann hat die, glaube ich, schon irgendwie vor Gericht gewonnen und dann hat er mit dem Geld Bumble gemacht.
Nice. Good
for her.
Sowas. Good for them, ja. Sehr gut. Erwartungen zu den heutigen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, mit Social Distancing und Corona. Wo sind unsere Erwartungen? Was dürfen wir überhaupt an Erwartungen stellen an Datings? Und wie sieht das überhaupt aus? Dating in Corona-Zeiten, bewegen wir uns denn in eine bewusstere Dating-Kultur? Das heißt, für mich heißt es, date ich nur 2 Menschen pro Woche anstatt 5, weil das Risiko einfach da niedriger ist, sich anzustecken? Oder gehe ich rüber in das komplette Social Distancing und date gar nicht mehr? Also klar, es ist ein Jahr, in dem wir uns jetzt bewegen in dieser Zeit, aber wie lange wird das noch sein und was macht dieses Jahr mit uns? Werden wir dann vorsichtiger einfach in der kommenden Zeit? Und wieder zu deiner Kolumne, die wir feiern, die einfach, deswegen haben wir Anna eingeladen, gab es echt zum aktuellen Thema das Thema, was du im Oktober, ich glaube, das ist im Oktober erschienen, jetzt irgendwie, ne, im Oktober ist es eine ganz neue, ganz neue Kolumne und deswegen fand ich sie ganz passend und wenn du magst, könntest du ja daraus vorlesen.
Sehr gerne. Das ist die Gesichtshälfte eines Fremden. Ne?
Genau, das ist die, ja, genau, hatte ich mir auch.
Genau. Also, ja. Verknallt in der S-Bahn. Ich muss dazu sagen, ich suche mir den Titel nie aus von der Kolumne. Ich reiche die mal ein und dann wird der Titel ausgesucht und das Thumbnail.
Okay.
Aber ist schon okayer Titel, egal. Verknallt in der S-Bahn, die Gesichtshälfte eines Fremden.
Sehr gut.
In den letzten Wochen ist viel passiert, das mindestens schlechte Laune macht. Die beste Ablenkung davon ist ein S-Bahn-Schwarm. Seit ein paar Tagen habe ich einen S-Bahn-Schwarm. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich mich wieder an diese Kolumne erinnere, was mir da durch den Kopf gegangen ist, als ich das schrieb. Laut meiner Mutter ist das ein bisschen peinlich, weil ich schon 31 bin, aber ich gehe auch noch auf Pyjama-Partys und rede mit Fremden auf Twitter über meine Periode. Mir ist offenbar nicht so viel peinlich. Zurück zu meinem S-Bahn-Schwarm. In den letzten Wochen ist ja... Ne, warte mal. Entschuldigung, ich habe den Vortext zuerst gelesen. In den letzten Wochen ist ja sehr viel passiert, das mindestens schlechte Laune machen kann und einen in den meisten Fällen zur Verzweiflung treibt. Und da ist jede Ablenkung recht. Und S-Bahn Bay, wie ich ihn nenne, ist die beste Ablenkung. Normalerweise stehe ich auf den letzten Drücker auf, schminke mich in der Tram, nehme immer die letzte S-Bahn, sodass ich gerade so pünktlich ins Büro komme für meinen ersten Termin. So auch heute.
Ja, wie heute.
Einige nennen es unverantwortlich, ich nenne es Leben am Limit, no risk, no fun, etc. Wenn wir ehrlich sind, ist das der letzte Nervenkitzel, der uns sogenannten Young Professionals bleibt. Als ich neulich in die S-Bahn rannte und mich nach einem freien Platz umschaute, erblickte ich meinen S-Bahn-Schwarm. Es war wie im Disney-Film, außer dass ich meine Maske komisch trug und meine Brille sofort beschlug und meine Augenbrauen asymmetrisch waren. Ich verfluchte mich. Für meine beschlagene Brille konnte ich nichts, aber meine merkwürdige Augenbrauenform lag daran, dass ich mal wieder zu spät aufgestanden war. Ich versuchte mich so zu positionieren, dass S-Bahn Bay meine gute Augenbraue sah, das ist die linke, und tippte hochkonzentriert eine wilde, sinnlose Buchstabenfolge in meine Notizen-App, damit ich sehr busy aussehe. 20 Minuten später kam ich an meiner Haltestelle an und er stieg mit mir aus. Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet, hatte ich wirklich nicht. Und für eine Millisekunde kam es mir vor, als hätte ich das Laufen verlernt. Anna, konzentrier dich bitte, ermahnte ich mich. Meine Mutter rief an und ich erzählte ihr auf Kinyarwanda sofort, was da gerade in Echtzeit passierte. Ich hoffe sehr, dass S-Bahn Bay nicht auch zufällig aus Rwanda kommt und das Gespräch verstanden hat. Jedenfalls liefen wir die Treppen gemeinsam runter und ich konzentrierte mich auf meine sehr, sehr unsportliche Atmung und wie oben erwähnt aufs Laufen. Unten angekommen ging er links ab und ich rechts. Ich schaute ihm hinterher und er mir leider nicht. Den ganzen Tag dachte ich an S-Bahn Bay und am nächsten Morgen stand ich früher auf, gab mir Mühe mit meinen Augenbrauen, schminkte sogar meine untere Gesichtshälfte und zog meine beste Maske an. Am Bahnsteig stand schon S-Bahn Bay, lächelte mich mit seinen Augen an und nickte. Ich rastete innerlich aus und stieg vor lauter Nervosität in einen anderen Waggon. Fast hätte ich meine Station verpasst. Wenn mir jemand letztes Jahr gesagt hätte, dass ich mich mal in die obere Gesichtshälfte eines Fremden aus der S-Bahn verknallen würde, hätte ich gelacht. Look at me now.
Sehr gut.
Also... Passend, es ist, besser geht's gar nicht. Und ja, ich finde es einfach toll, dass wir uns hier zusammengefunden haben und darüber gesprochen haben. Und dir, Anna, vielen Dank.
Dankeschön.
Dass wir aus deinen Kolumnen,
dass
wir aus deinen Kolumnen vorlesen konnten und zitieren durften. Darf ich eine Korrektur machen?
Klar.
Und zwar,
bin ich gespannt.
Ja, hast du nicht gemerkt, aber ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich finde es ganz wichtig. Ich muss es korrigieren.
Okay.
Und zwar, ich suche das gleich raus. Können wir ja rausschneiden. Und zwar ging das darum, dass ich da zitiert habe und meinte, was ist, wenn ich niemals einen Partner finde? Will ich überhaupt Kinder?
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, will ich überhaupt einen?
Aber beides stimmt, weiß ich nicht. Du musst dich überhaupt nicht korrigieren. Die Kinder
auf jeden
Fall. Wissen, was ich fand das,
ich fand das wichtig. Nein, ich fand das wichtig. Ja, ich hab
Dankeschön.
Aber sehen meine unleserliche Schrift. Aber wie gesagt, ich fand das passend und dass du dich auch mit der Zeit beschäftigst, mit deinem Liebesleben oder generell deine Gedanken mit uns teilst in Kolumnen und auch hier mit uns und in den Podcast auch, ne? Hart und fair, wie schon gesagt.
Stimmt,
ne?
Ist auch richtig cool. Ja.
Könnt ihr
hart
euch,
und fair, muss ich sagen.
Hart und fair.
Nicht, dass der Eindruck entsteht, wir wären fair, weil das sind wir gar nicht. Wir sind auch richtig, richtig fies.
Hart und fair.
Hart und fair.
Genau.
Als,
nicht uns, sondern
Gegenentwurf
unfair.
Zu hart, aber fair. Nice. Dass es auch nicht fair ist. Und eben dann hart und fair.
Ja. Genau. Und der Abschluss mit dieser Kolumne, die du uns gerade vorgelesen hast, fand ich ganz gut und wie gesagt auch passend zur Zeit und könnten darüber nachdenken oder eh das für sich. Und aber ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und,
wir haben, ja. Ne? Erstaunlicherweise, weil wir irgendeinen Punkt übersprungen haben.
Haben wir?
Sorry, ja, mein Fehler.
Aber dafür ist dann Raum offen und für einige Q&A, wenn ihr möchtet.
Ein paar wollen Fragen. Wir, ich überlege gerade, ob ich habe meine Dating-Story vergessen, was eigentlich gut ist. Also, ja. Weil wir können jetzt hier schneiden. Wir enden hier die Laufaufnahme. Ich muss mich nicht...
Genau die zwei.
Oder ich erzähle sie in kleiner Runde und wir lachen alle herzhaft.
Also ich will auf jeden Fall die Geschichte hören, ob ich sie hier höre oder später in der Bar oder in Berlin. Ich werde sie hören. Also
okay, ich erzähle sie jetzt einfach jetzt und dann überlegen wir, ob wir es nicht rausschneiden.
Okay.
Ja, warum eigentlich, genau.
Ich habe dir die Story erzählt, oder?
Ja, das waren doch, also deine zwei Wörter waren doch, deine zwei Höllen, Dating-Höllen-Wörter waren doch nicht erkannt. Verwechselt werden.
Genau.
Das ist doch interessant, Paul.
Jetzt passt er halt nirgendwo jetzt rein ins Gespräch, weil es jetzt auch nicht künstlich da so reintun.
Doch.
Aber genau, also die Story war, dass ich, also genau, erstens, ich benutze eigentlich gar keine Dating-Apps oder so. Mhm. Dafür aber in Social Media ist eigentlich relativ gut und also ohne Druck irgendwie so Dating-Situationen zu erstellen. Also Leute adden dich, weil ihr Leute gemeinsam habt, das ist eigentlich wie Tinder, adden und dann so, hey, kennen wir uns nicht?
Ja.
Und genau das ist halt mal passiert, dann wurde ich so geaddet und ich war so, hey. Aha. Und dann hieß es so, ja, ich habe dich da und da gesehen oder ich kenne dich irgendwo auf jeden Fall und wir hatten voll das nette Gespräch und so.
Ja.
Also alles über ne, DMs.
Ja.
Und dann irgendwann hat mir sogar schon fast ein Date, bis sie dann gesagt hat, ich glaube, ich habe dich verwechselt.
Ja.
Ja, das ist meine Dating-Hölle, ey.
Es ist nicht zum Date gekommen, ihr habt die ganze Zeit geschrieben und dann sagt die kurz vor Schluss, warte mal, ich glaube, ich habe dich verwechselt.
Ja, kurz vorm Date sozusagen.
Und
ja.
Mit wem hat sie dich, war das überhaupt
jemand, der dir ähnlich ist? Weiß ich nicht, das ist eine meiner großen
Fragen.
Traumatisiert bis heute.
Überhaupt nicht, das ist eigentlich voll unterhaltsam, weil ich habe den Eindruck, überall wo ich hinziehe, habe ich einen Doppelgänger. Ich habe nie rausgefunden, wer das ist immer irgendwer anders anscheinend. Oder ich habe einfach so ein random Gesicht.
Ein bisschen Black Mirror-mäßig habe ich das Gefühl, überall, wo ich hinziehe, habe ich einen Doppelgänger.
Ja, also ich weiß schon, in drei Städten und immer findet sich irgendeine Person, es gibt immer irgend so eine Verwechslungsstory.
Aber kannst du immer nachprüfen, ich bin richtig obsessed.
Genau.
Aber kannst du nachprüfen, ob du der Person wirklich ähnlich siehst? Oder
genau, das hatten wir vorhin auch. Was wäre schlimmer?
Genau, was finde ich.
Verwechselt zu werden oder das Gespräch war eigentlich gar nicht so cool.
Genau, und dass sie denkt, dass sie einfach sagt, so, ich.
Und es war ein Aus. Genau, so ein
Aus. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dich und sag einfach. Was ist denn eigentlich schlimmer? Also, verwechselt werden findest du schlimm, ne? Du bist uncool. Du meintest, uncool zu sein.
Uncool zu sein und deswegen.
Das ist
schlimmer,
hat.
Als verwechselt zu werden.
Ah ja, genau, stimmt. Ja, ich fand verwechselt werden tatsächlich schlimm. Also dieses Uncoolsein, kann mich uncool finden, kennt mich ja noch nicht die Person so, ne? Also ja, wenn du denkst, du brauchst jetzt eine Ausrede, damit du nicht mit mir datest und sagst, ich hab dich verwechselt, okay, dann bist du eher uncool so. aber verwechselt zu werden ist schon schlimm, weil dann habe ich wieder, ich bin da tatsächlich traumatisiert und gehe zurück auf dieses Fetischisierung. So wolltest eine
mit der anderen schwarzen Frau,
genau, oder die du eigentlich wolltest, aber dann hast du gemerkt, oh nee, deine Lippen sind doch nicht so voll oder was weiß ich oder keine Ahnung. Dann du bist es doch nicht und deswegen, das fand ich schlimmer. Aber die Geschichte ist tatsächlich schlimm, generell so.
Sie ist witzig. Ich meine, ich weiß ja auch zum Beispiel, ich habe nicht viele Bilder von mir, also es gibt nicht viele Bilder auf, also wenn man jetzt auf dieses Facebook-Profil geht, ist es extra so ein bisschen, dass man mich nicht wirklich erkennt. Deswegen ist es komplett okay.
Ich glaube, ich fände es sogar witzig, wenn jemand als Ausrede sagen würde, oh, ich habe dich verwechselt, weil ich eigentlich keinen Bock habe, mich zu daten, weil ich finde für so kreative, also man soll ja nicht lügen,
Punkte
aber
für Kreativität.
Ich finde, es gibt richtig viele Punkte für eine richtig gut ausgedachte, kreative Ausrede.
Ja,
auf jeden Fall mehr, als wenn das Date todeslangweilig ist, finde ich.
Ja, stimmt. Warum nicht? Vorher schon
ein bisschen hat und dann mit so einer schönen,
bevor man Geld aus
so einer schönen kreativen Lüge garniert und dann ist so gut,
dann sehen wir uns nie wieder. Tatsächlich, bevor man Geld ausgibt für ein Date, ist es eigentlich teuer, so zu daten?
Herzlich willkommen bei der zweiten Episode.
Ich stelle das mal vor, man kann ja nicht immer nur Händchen halten, im Park spazieren gehen, sondern es ist tatsächlich irgendwie so.
Na jetzt zu Corona, du hast es ja gerade angesprochen mit Covid-Zeiten. Also man geht, alle gehen auf so Social Distance Spaziergänge und kaufen sich halt ihre Getränke, denke ich, vorher selbst. Oder man kauft dann halt vielleicht am Späti oder am Kiosk für meine NRW-Connection. Darum ist es auf jeden Fall viel weniger, also viel günstiger geworden als zu Covid-Zeiten, als zu Prä-Covid-Zeiten. So.
Was habt ihr, was denkt ihr, sollen wir weitermachen? Weil ich hätte da noch zu noch ein paar Fragen, aber wir können natürlich auch, es kommt drauf an, habt ihr, Lust, euch mit einzubringen oder eher nicht? Habt ihr eine Frage?
Stimmt, wir können einfach mal.
Sollen wir vielleicht eine kleine Pause machen, vielleicht euch da das Wort geben? Habt ihr eine Frage? Ansonsten machen wir dann weiter. Okay. Nehmen wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, jetzt.
Wer hat denn Erfahrung mit dem Dating?
Nein, sollen nicht alle sagen, ihre zwei Dating-Hölle sind?
Habe ich auch schon gedacht, aber ich weiß es.
Das ist zu persönlich. Findet ihr das zu persönlich? Ich bin so neugierig, bitte.
Ja.
Eine Person. Alle.
Zwei.
Deine gleich.
Die Mikrofone werden jetzt desinfiziert.
Das Mikro wurde desinfiziert, genau.
Es tut mir so leid, deswegen ist es so schlecht.
Hallo? Ah, okay.
Ja, hallo.
Hi, erstmal, mein Name ist Kim Lee. Danke, dass ihr all diese privaten und total interessanten Gespräche mit uns teilt. Ja, was man vielleicht als Podcast-Hörerin nicht rauserkennt, ich bin asiatisch gelesen, asiatisch markiert und natürlich haben auch asiatisch gelesene Menschen, vor allem auch Frauen, eine lange Historie der Fetischisierung. Deswegen zur Frage, was meine persönliche Dating-Hölle ist, ist, glaube ich, auch auf jeden Fall die Kombo Fetischisierung und Exotisierung. Ich hätte eine Frage an euch tatsächlich zu dem Thema auch, nämlich wenn es jetzt zum Beispiel um die Fetischisierung von asiatisch markierten Personen geht, da ist mir in der Vergangenheit sehr oft passiert, also nicht nur in Dating-Beziehungen, aber auch in freundschaftlichen Beziehungen, dass Fetischisierung sich nicht immer direkt deutlich gemacht hat, sondern erst so später dann rausgerückt ist, oh, ich lese Mangas oder ich liebe Animes oder halt gerade, weil es sehr viel ostasiatische Popkultur ja auch im deutschen Raum gibt, die dann zelebriert wird. Und wenn ich dann die Person damit konfrontiert habe, kam dann oft der Einwurf, ja, aber das ist ja nicht Fetischisierung, das ist ja irgendwo auch Appreciation, also da auch in dem Zusammenhang das Wort. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wo zieht ihr die Grenzlinie zwischen, oder zieht ihr überhaupt eine Grenzlinie zwischen Appreciation von einer bestimmten Kultur, die mit einer Markierung einhergeht oder assoziiert wird, oder seht ihr das halt so, dass es miteinander in Wechselwirkung steht oder verbunden ist oder vielleicht sogar gleich ist?
Das ist eine schwere Frage.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Uns alle gerade so an, wenn
vielen Dank für deine Two Cents und auch deine Frage. Ja. Aber Anna hatte das ja kurz angesprochen, wo tatsächlich die Grenze ist. Ne? Auch die Geschichte mit meiner Freundin. Wann kann ich mit ihr drüber reden? Oder klar rede ich mit ihr drüber, aber wo ist bei mir die Grenze erreicht? Oder wo kann ich ihr die Grenzen setzen? Und ich finde das immer schwierig. Und ich auch selbst in einer Langzeitbeziehung mache ich mir immer noch Gedanken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer noch nicht weg. Also mein Partner ist Darkskinned. Und ich erzähle natürlich von den ganzen Geschichten, die ich erlebt habe mit Darkskinned-Männern. Und ich erwische mich immer noch, dass ich in der Beziehung manchmal manche Sachen hinterfrage. Und ich glaube, das kriegen wir nicht so schnell weg, bevor das ganze System sich geändert hat. Der ganze Rassismus oder die ganze Gesellschaft ein Bewusstsein kreiert und wir nicht anders vom Trauma wegkommen. Also es muss einfach immer offen besprochen werden und ja, das ist eine Arbeit.
Also ich finde es auf der persönlichen Ebene leichter, eine Grenze zu definieren, also mich dann auf das Gespräch mit der Person einzulassen oder vielleicht auch nicht, das kann auch eine Grenze, eine Form der Grenzziehung sein. Aber ich finde es viel schwieriger, pauschal zu sagen, ab da ist eine Grenzüberschreitung passiert. Ich glaube, das ist immer auch so ein Einzelfall, das ist viel gerühmte Wort. Aber das muss man immer, so, glaube ich, von Fall zu Fall so ein bisschen prüfen. Ich finde es auf jeden Fall komisch, wenn jemand plötzlich nach einer langen Zeit um die Ecke kommt mit irgendeiner Manga-Liebe, die vorher irgendwie, also weißt du, was ich meine? Es kommt, finde ich, immer drauf an, wann man plötzlich sagt, dass man irgendwas aus der Kultur dann appreciated. So, und wie man auch reagiert, wenn man damit konfrontiert wird, ob man jetzt super defensiv reagiert, dann ist eine Grenzüberschreitung passiert oder dann sind die Motive auch nicht so richtig sauber, würde ich sagen. Also einmal die Reaktion und einmal so ein bisschen die persönliche Beziehung, die man zu der Person hat. Also das würde ich dann so sagen. Und sonst ganz, also pauschal das irgendwie zu sagen, wo die Grenze ist, finde ich wahnsinnig schwer.
Ich glaube auch so, vielleicht wenn, ja, es ist einfacher, es ist vielleicht doch, wenn man sich die Öffentlichkeit oder so anschaut, womit sich eine Person vielleicht profiliert oder sowas. Wenn ich wirklich irgendwas daran festmachen kann, wie zum Beispiel, ist Experte über dies und dies und macht Geld damit oder und eine andere Person hat keinen Zugang, man sieht das im Akademischen vielleicht oder sowas, dass man da schon darüber diskutieren kann, weil dann bist du die öffentliche Person und du musst dir Fragen gefallen lassen. Bei vielen, genau, eher im Privaten ist es schwierig, weil viele auch über Diskurse nicht Bescheid wissen. Und dann ist es quasi in dem Sinne meine Entscheidung, erkläre ich das jetzt alles, was ich hier problematisch finde oder sollte die Person das wissen, genau, wie reagiert sie, all diese Sachen.
Ich meine, Leute dürfen ja Sachen appreciaten, also meiner Ansicht nach, die nicht zwingend irgendwie mit ihrer Kultur verwoben sind oder so. Das ist schon okay, aber die Frage ist halt, ab wann, wenn man das sozusagen als Erklärung benutzt, warum man, um ein anderes problematisches Verhalten zu rechtfertigen, dann hat es ja nicht mehr viel mit Appreciation zu tun. Also das muss man immer so ein bisschen... Schwierig. Gute Frage.
Genau, dankeschön.
Aber habt ihr vielleicht eine Antwort dazu oder eure persönliche Herangehensweise, wie ihr das macht?
Ja, genau. Also nee, Tau, also ist jetzt sehr verkürzt. Ich meinte eher so, glaube ich, sich selber klarkriegen und dann Tau sagen, da wo es vielleicht nicht so schmerzt. Und dann gibt es vielleicht Beziehungen, wo es Dollar schmerzen würde, Ciao zu sagen und zu gucken, wie viel investiere ich da rein oder auch eben nicht, dass die Person das nochmal reflektiert, setzt der aber die Bereitschaft voraus, dass die Person das tut. Ich habe aber eher eine Frage an euch nochmal, was eure, also vielleicht übergeordnet oder knüpft dann daran an, sowas so aus so einer empowernden Perspektive eure Strategien dann sind, du hast ja ein paar schon genannt auch, damit umzugehen in Situationen, in denen ihr merkt, so ein bisschen shady vielleicht. Dann darüber hinaus, weil ihr zwischendrin ja viel in Liebesbeziehungen wart, wie ihr es handhabt, wenn ihr in Beziehungen seid und offene, also ich finde Dating in Beziehungen ist ja auch nochmal ein anderes Thema und gerade bei Communities wie in queeren Communities, die dann sehr überschaubar sind in der Größe im Zweifel, stellen sich nochmal andere Herausforderungen vielleicht oder so oder zusätzliche, deswegen würde mich das interessieren, wenn ihr in die Situation schon mal gekommen seid. Genau.
Also zum letzten Punkt kann ich nicht viel sagen, weil ich mich nicht als queer definiere. Aber es gibt ja auch Beziehungen. Ich finde es total spannend, dass du es angesprochen hast, weil wir haben auch eine ganz enge Sicht auf Beziehungen, wenn wir über Beziehungen reden. Das fällt mir dann immer wieder auf, wenn dann jemand anderes die Definition erweitert sozusagen, obwohl die ja eigentlich schon immer weiter sein sollte. Und das regt mich dann auch ein bisschen bei mir auf, dass ich da so eine heteronormative Sicht auf Beziehungen habe. Ich finde, so, das hört sich ein bisschen bescheid an, aber so Kommunikation ist halt wirklich key. Also wenn wir innerhalb der Beziehung sozusagen noch weitere Beziehungen zulassen, in welcher Form auch immer, dann müssen wir irgendwie darüber reden und das muss dann auch okay sein. Ich habe das Gefühl, dass Covid, das ist vielleicht eine steile These, aber ich habe das Gefühl, dass Covid jetzt auch dadurch, dass man Leute fragen kann, so Dinge, die eigentlich intim sind normalerweise, ne? So hast du dich, bist du vorsichtig im Umgang mit Leuten? Hast du dich so? Das sind alles so Gespräche, die man früher beim Daten jetzt nicht sofort fragen konnte, aber durch diese Situation kann man sie fragen und ich finde, man kann sie dann auch auf andere Sachen anwenden. Das ist mir noch vorhin eingefallen. Also auf jeden Fall muss man irgendwie miteinander darüber reden, so was ist erlaubt, was ist okay, womit fühlst du dich irgendwie safe? Ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. Ja? Okay. Und dann, was so empowernde Strategien angeht, also ich fühle mich ehrlich gesagt so auch so ein bisschen empowered und inspiriert von deinem Ciao vorhin. Klar, es ist verkürzt, aber es stimmt schon, dass man oft den Leuten und viel mehr Raum und Zeit gibt, als man eigentlich sollte. Also ich versuche mir selbst auch manchmal dann nochmal zu sagen oder mich selbst zu ermahnen, meine Zeit und meine Person ein bisschen mehr zu wertschätzen. Also wir sind nicht alle so educational unterwegs und wenn man die Zeit hat und die Geduld, kann man sehr gerne Leute aufklären und mit denen darüber sprechen, warum das gerade problematisch war. Aber wenn nicht, ist es auch mega gut und auch voll das gute Ding, das einfach immer weiterzumachen und sich selbst immer zu ermahnen, dass man nicht daraus besteht, eine Projektionsfläche für irgendwelche komischen weißen Fantasien zu sein und oder halt so der Sage Negro, der irgendwie alles immer erklärt. So, it doesn't have to be that. So, man kann einfach auch irgendwie so seine Also eigentlich hast du mich empowered. Ich habe nichts Empowerndes
mitgebracht. Ja.
Was sagt ihr?
Nee, also zu dem Punkt, weil wir das auch schon mal hatten in der Sendung kurz, dieses Emotional Literacy auch an sich arbeiten, habe ich auch schon angefangen, irgendwie das zu machen, weil die Kommunikation sehr wichtig ist. Und ich glaube dann, es gibt ja immer diese, keine Ahnung, dass man ein bisschen weiter wächst und so, deswegen vielleicht auch nicht mehr mit einigen Leuten befreundet ist, mit denen man früher befreundet war. Das passiert manchmal einfach auch dadurch. Und eine dieser Dinge, die mir wichtig geworden ist, ist genau, du umgibst dich auch mit Leuten, die gut kommunizieren können, weil alle was davon haben. Aber es ist auch irgendwie so ein echt gradueller Prozess, aber es ist genau wie das, was du genau meintest, ne? Also, was ist eine Beziehung? Es kann so viel sein. Ich hatte hier noch eine lange Liste. Übrigens, bei der Arbeit hat man auch Beziehungen. Und manchmal kann man sich das nicht so aussuchen. Also, mit wem du da jetzt abhängen musst. Und dann ist es auch nochmal so, was darf die Arbeit von dir erwarten? Und dann gibst du es zurück quasi und sagst, das ist es mir nicht wert, das mache ich nicht. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Das ist einfach in this economy. Ja. Okay.
Eine Stille, keiner meckert.
Ja, wir konnten leider nicht alle Fragen aufnehmen jetzt. Ich hoffe, ihr folgt uns irgendwie auf den Social-Media-Kanälen. Und da sind wir auch immer offen für so Vorschläge für Sendungen oder sowas. Das machen wir voll gerne. Wir laden auch immer gerne Leute ein. Gibt's noch irgendwas, Anna? Willst du noch irgendwas pluggen? Gibt's noch Sachen, die Leute erfahren sollten, die du tust?
Ganz viele Sachen pluggen. Also wenn wir jetzt unsere Socials pluggen, dann würde ich natürlich meine Socials auch reinhauen. Ihr könnt mir folgen auf @AnnaDushime, glaube ich, bei Twitter und @Dushime auf Instagram. Und bleibt gesund.
Ja.
Und datet in a safe way.
Drink responsibly.
Date responsibly.
Das könnte man dazu
mehr
machen.
Mehr Tinder statt Kinder. Das ist mein neuer, wählt mich. Das ist meine neue Politik.
Mehr Bubble statt. Danke.
Richtige Werbetexte heute.
Genau. Perfekt.
Cool, okay.
Danke, danke.
Danke, danke. Und danke auch nochmal für die Einladung. Das war richtig cool.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Danke.
Genau, das war unsere Sendung. Es war ein großes Thema. Also wir hätten noch viel, viel mehr reden können, viel, viel mehr sagen können. Man kann natürlich immer hier und da noch anknüpfen und vor allen Dingen fehlen natürlich so Karos Kommentare dazu. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Wir haben viel gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr die Sendung gehört habt, könnt ihr euch immer noch bei uns in unserer Telegram-Gruppe melden und Feedback abgeben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Da haben wir auch schon lange nichts mehr von euch gehört, aber ist ja verständlich, wenn ihr lange nichts mehr von uns gehört habt. Damit wollen wir uns auf diesem Weg auch irgendwo entschuldigen. Aber, life circumstances is.
Also was ich jetzt mittlerweile immer sage, it is what it is.
Stimmt, das ist dein Spruch, ja. Aber wir versuchen, am Ball zu bleiben mit dieser Folge und eine weitere Folge, die dieses Jahr noch erscheint. Und dann ist ja eigentlich schon 2020 abgeschlossen. Und wir hoffen für uns alle, für Matatu Podcast, aber auch für uns alle und für die gesamte Menschheit, dass wir dieses Jahr tatsächlich in Ruhe abschließen können. Und das nächste Jahr, wenn es besser ist, okay. Aber wenn nicht, dann auf jeden Fall mit Erfahrung. Mit viel mehr Erfahrung und besserem Wissen dann starten können und Sachen anders handhaben können, dürfen, müssen sogar.
Yep, so, I say we say goodbye. Baba.
Tschüss.